Wir haben ja heute Heiligabend, wie der Harald schon gesagt hat. Und je nachdem, in welche Gemeinde du gehst, wirst du dann wunderbare Festgottesdienste haben, du wirst Lichterketten haben, du wirst Orchester haben, du wirst Gesänge haben, alles gewaltig. Wenn du in Albstadt bist, hast du leider nicht. Dafür hast du die Wahrheit. Und ich möchte darum auch heute den Heiligabend biblisch beleuchten, weil, wisst ihr, man kann ja immer mit großem Mund davon reden, dass man nicht über das Geschriebene hinausgeht und da man sich strikt an die Bibel hält und es trotzdem nicht tun. Und wenn Paulus in 1. Korinther 4, 6 ganz klar sagt, dass wir an ihm lernen sollen, selbst in unserem Denken nicht über das Geschriebene hinauszugehen, und er erklärt es auch, wenn man sich sonst aufblähen würde oder hochmütig werden würde, dann ist das einfach etwas Wichtiges. Das Zweite, was der Herr Jesus getan hat, und ich denke, man darf das einfach nicht unterschätzen, man liest da oft drüber und sagt, ja, das war Israel, das waren die Juden. Aber die Evangelien sind ja für uns geschrieben. Immer wenn die Jünger angeredet sind, ist eindeutig Lehre Jesu für uns. Und er erklärt dann aber als Musterbeispiel, wie das Volk Israel doch ferne von ihm war. Und dann sagt er in Matthäus 15, Vers 9, vergeblich aber verehren sie mich, weil sie lehrend vortragen, die Menschengebote sind. Wisst ihr, die Frage ist halt, gehe ich nach der Schrift oder gehe ich nach dem Menschlichen? Wenn ich schon bei den Feiertagen oder bei den Festen noch im Menschlichen gehe, dann ist die Frage, gehe ich dann beim Zentrum, bei der Erlösung auch nach dem Menschlichen oder gehe ich nach der Bibel? Wisst ihr, man kann nur eine Entscheidung fällen. Es hat ein weiser Mann gesagt, wegen der Evolution und wegen der Schöpfung, er hat gesagt, wenn die ersten Seiten der Bibel nicht stimmen, dann stimmt gar nichts. Und so sehe ich es mit allen diesen Dingen auch. Und jetzt haben wir natürlich Weihnachten. Heute der Heiligabend, den möchte ich behandeln. Es hat einmal ein Mann gesagt, es sei eine seelische Hochzeit. Das ist gar kein dummer Ausdruck. Es ist eine seelische Hochzeit, aber es ist auch die Zeit der Enttäuschungen. Man hat große Erwartungen auf Familie und vielleicht hat man das erlebt. Dann sind alle weggestorben, man ist ein Überlebender oder es gibt Unstimmigkeit und plötzlich ist man an diesem Tag einsam. Oder es gibt Streit. Die Selbstmordrate ist selten höher als an diesen Tagen. Das heißt, es ist etwas, das alle Jahre wiederkommt. Sicher kommt nicht das Christkind, wie man singt, alle Jahre wieder, weil er ist einmal gekommen mit seinem großen, vollkommenen Opfer. Aber diese Feiern sind alle Jahre wieder. Und ich möchte es mal ganz ungeschönt und ganz deutlich sagen, wie ich das empfinde. Es ist einer der teuflischen Angriffe auf die Seele der Menschen, die es überhaupt gibt. Da ist Ostern und alles andere harmlos dagegen. Das heißt, der Teufel geht hin und greift über diese Dinge die Menschen seelisch an. Er pusht sie, ich sage es mal so, er erregt sie in gewisser Weise und schafft dann diese ganze Enttäuschung und das ganze Elend, das am Schluss dann rum ist. Und wenn dann diese Zeit rum ist, dann kommt das bittere Erwachen. Ich habe volles Verständnis für die Gläubigen, die aus Verfolgung, aus dem Osterau kamen und die dann das Weihnachtsfest zum Beispiel als Gegenpol gegen den Atheismus aufgerichtet haben, habe ich volles Verständnis. Aber wir sind hier im Westen und wir haben es nicht mit Verfolgung zu tun, sondern in der Regel mit Verführung. Und aus dem Grund möchte ich doch mal das auch kirchgeschichtlich näherst betrachten. Die frühkatholische Kirche, das heißt die Zeit nach der Urgemeinde, die hat etwas Furchtbares getan. Die ist hingegangen und hat anstelle, dass sie die alle evangelisiert hat, teilweise war das lebensgefährlich unter den römischen Kaisern, ist sie hingegangen und vor allem, als sie dann auch die Macht hatte, man sagt ja immer unter Konstantin, die Volkskirche, die kam noch nicht unter Konstantin, sondern die kam später, Theodosius und unter die anderen Kaiser. Aber sie hat etwas gemacht. Sie hat die heidnische Kulte einfach für sich vereinnahmt. Und das ist die Taktik des Frühkatholizismus und es hat sich fortgesetzt. Man hat einfach das Heidentum integriert. Das geht. Nur biblisch gesehen war es die Geburtsstunde der Hure Babylon. Babylon ist das klassische Beispiel für Vermischung. Und Vermischung ist das, was Gott radikal ablehnt. Und jetzt muss man sich das einfach vorstellen. Der Jesus sagt, wir sollen keine Menschengebote annehmen. Paulus sagt, wir sollen nicht über das Geschriebene hinausgehen. Und in 2. Korinther 6, 14, da kommen wir vielleicht zu einem ganz wesentlichen Punkt. Und das ist einfach nicht nur am 1. Januar gültig, sondern auch am 24. Dezember. Versteht ihr? Und zwar, da sagt die Bibel ganz einfach, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial, das ist ein Name für den Teufel, überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an und ich will euch aufnehmen. Und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Die Bibel sagt also, zwei Dinge sind absolut von Gott her nicht legitim und sind für die Gemeinde mit Absonderung zu beantworten. Einmal alles, was aus der Welt, aus dem Ungläubiger kommt und alles, was aus dem Okkultismus kommt, aus der Finsternis. Wenn man das natürlich sieht, dann muss man sagen, gut, das bedeutet, dass wir alles, was aus diesen Quellen kommt, für die Gemeinde, für die Gemeindearbeit, fürs Reich Gottes, rigoros ablehnen müssen. Aber alles, was vom Menschen erfunden ist, das lehnt Gott rigoros ab. Er duldet es nicht. Er sagt einmal in Jeremia 17, verflucht sei, wer sich auf Menschen verlässt, gesegnet, wer sich auf den Herrn verlässt. Und jetzt haben wir einfach das Problem mit diesem 24.12., mit dem heutigen Tag. Wir haben auch drum morgens Gottesdienst und nicht am Abend. Wir haben morgens Gottesdienst nicht, weil Weihnachten ist, sondern weil Sonntag ist. Erster Tag der Woche, da hat sich die Gemeinde versammelt. Der 24.12. ist 100% nicht der Geburtstag Jesu. Das brauchen wir gar nicht überlegen. Wisst ihr, wenn jetzt ein Bibelleser kindlich die Bibel liest, dann stellt er etwas fest. Die Bibel sagt, Zacharias, der Mann der Elisabeth, gehörte zu der Klasse Abia. Abia, das steht in 1. Chroniker 24, war die 8. Klasse. Also du siehst jetzt, er gehört zu der 8. Klasse. Was interessant ist, die Priester, das waren die 24 Priesterklasse, die sind zweimal im Jahr drangekommen. Einmal im ersten Halbjahr und einmal im zweiten Halbjahr. Sie sind jeweils drangekommen. Und Abia war immer der 8., der drankam. Und jetzt ist so, nachdem er praktisch mit der 8. Klasse fertig war, also zu Beginn der 9. Klasse, wurde Elisabeth schwanger. Jetzt sagt die Bibel ganz klar, als sie 6 Monate schwanger war, ist Folgendes passiert, ist Maria vom Engel besucht worden, hat ihr angekündigt, dass sie schwanger werden wird. Und die Bibel sagt klipp und klar, dort ist das Entscheidende geschehen, sie wurde schwanger vom Heiligen Geist. Jetzt muss man nur noch 9 Monate dazu rechnen und da gibt es nur 2 Daten. Also ich kann es nicht auf den Tag genau sagen, es gibt nur 2 Möglichkeiten, wo der Herr Jesus geboren ist. Wenn man die 9 Monate dazu zählt, Abia plus 6 Monate plus die 9 Monate der Schwangerschaft, dann hat man 2 Dinge. Man hat entweder erstens das Passafest, März, April, der Spätregen, oder wenn es in der zweiten Hälfte war, beim zweiten Abia-Dienst, dann hast du im Endeffekt das Laubhüttenfest, das Versöhnungsfest oder der Frühregen. Das heißt, der Jesus muss März, April oder September, Oktober geboren sein. Das ist überhaupt keine Frage. Die Juden glauben oder viele auch judenchristliche Kreise, zumindest habe ich aus der Ecke die Information, die glauben am 3. Oktober. Aber das ist auch egal, wir wissen das nicht. Gott wollte nicht, dass wir dieses Datum wissen, aber man kann ganz klar sagen, der 24.12. ist es ganz sicher nicht, weil der 24.12. ist eines der teuflischsten Daten, die es überhaupt gibt. Es gibt nichts so Schlimmes wie der 24.12. Der 24.12. gehört zu den römischen Saturnalien. Es ist die Wintersonnenwende. Es gehört zum Mithras-Kult. Es hat mit Nimrod zu tun, mit dem Tammuz-Kult. Es gehört zum Okkultismus. Das war ihr Feiertag und die haben den gefeiert, ihre Art und Weise. Das ist doch interessant, wenn man das sieht. Sie haben ihn gefeiert mit Geschenken. Kommt euch das bekannt vor? Sie haben ihn gefeiert mit Zweigen. Sie haben ihn gefeiert mit Lichtern. Ist doch interessant, oder? Genau mit diesen Dingen haben sie ihn gefeiert. Und es ist so, die Saturnalie, die haben am 17.12. begonnen und sind am 30.12. geendet. Und es war bei allen diesen Festen üblich, Lichter, Zweige, Begrenzung und Geschenke. Das hat dazugehört. Das war das Dominante. Und dann natürlich, die Germanen haben das, weil der Teufel das in allen Kulturen gemacht hat, die haben ein besonderes Fest gehabt, das heißt sogar heute noch in Skandinavien, heißt Weihnachten, das Julfest. Das war das Julfest, das war wieder grüne Zweige, Tannenbäumchen, Julkuchen, Geschenke, Feuer, Licht. Und Jul heißt Rad, da kommt auch unsere Adventskranz her. Die haben das eigentlich alles so gemacht. Auch im Hexerkult hat das Julfest eine riesige Rolle gespielt. Und der 25. Dezember, dann der nächste Tag, das ist Sol Invictus, die Geburt der unbesiegbaren Sonne. Und das ist dann letztendlich der Durchbruch vom Okkultismus. Warum glaubt ihr, warum ein Mönch eine Tonsur hat? Kommt aus dem Kult. Das sind alles diese Dinge. Was denkt ihr, was hier alles kirchgeschichtlich geschehen, was hier vermischt wurde? Und jetzt kommen wir halt zu meinem Hauptproblem. Dann kommen wir zu so schöne seelische Dinge. Da kommt der Nikolaus und der hat den Knecht Ruprecht dabei. Lässt mal was mit dem Nikolaus ist, in Offenbarung 2,6. Nikolaus, Nike heißt, ist der Sieg. Laos ist das Volk, der Sieg des Volkes. Das heißt Volksbrauch. Und hier hast du letztendlich den Nikolaus, der hat den Knecht Ruprecht dabei. Und das wird eindeutig gesagt, der Knecht Ruprecht ist ein Dämon. Ich habe Bilder daheim, wo ihr das angucken könnt. Kann ich mitbringen, wenn ihr wollt. Das heißt, dieses Ganze alles ist ein ungeheures, vermischtes Szenario zwischen Christentum, das angefangen hat, die Heidenkulte aufzusaugen. Unter anderem der iranische Mithras-Kult, der besonders gefährlich wäre, weil er einen Blutskult hatte. Beim Mithras-Kult bist du unter einem Gitter gestanden und dann haben sie oben Ochsen geschlachtet und bist mit Blut übergossen worden. Alles teuflische Fälschungen, um das Opfer Jesu und der Herr Jesus nachzuahmen. Und immer der gleiche Gedanke, Geburt der Sonne. 24., 25., 12., Geburt der Sonne, Erneuerung, die Tage nehmen jetzt nicht mehr ab, die Tage nehmen zu, die Wintersonnenwende ist eingeleitet, auch Babylon hat den immergrünen Baum, die hatten alle Bäume, Druide hatten die Eiche, die Ägypter hatten Palme und die Römer hatten interessanterweise, die Bibel sagt, das Römische Reich kommt zurück, die Römer hatten die Tanne und sie haben sie dann wunderbar mit roten Beeren geschmückt. Kommt euch das bekannt vor? In der Zeitung steht, in der Stadtkirche in Balingen gibt es jetzt einen Weihnachtsbaum mit 500 schönen Kugeln. Wisst ihr, der Knecht Ruprecht, der ja die Böse schlägt mit der Rute und die guten Kinder belohnt mit einem Geschenk, das ist letztendlich nichts anderes, und das sagen sie ganz klar, schon Dämonen, das sind letztendlich Bilder auf die Werke, auf die falsche Werksgerechtigkeit. Jetzt kommen wir zu dem Problem, können wir sagen, na ja, lass doch die Leute, ist doch egal, ob es der 24.12. ist, wenn wir es nicht wissen. Das ist richtig. Aber die Bibel sagt, keine Menschengebote, nicht über die Schrift hinausgehen. Man kann nicht hingehen und hier einen riesen Kult draus machen und dann noch vorgeben, dass man Gott dient. Es geht nicht. Wisst ihr, und ich sage es mal so. Hier hast du einen Einbruch von Finsternis ohne Ende. Und darum bringen sich auch die Leute um an diesen Tagen. Darum gehen Leute seelisch kaputt, ist vollkommen klar. Manche werden seelisch aufgepusht. Wisst ihr, sie bekommen Licht, aber nicht das Licht dieser Welt. Sie bekommen Freude, aber nicht die Freude an der Erlösung. Sie bekommen Geschenke, aber nicht die Gabe Gottes, der Herr Jesus. Wisst ihr, da wird alles getan, dass die Menschen vom Herr Jesus abgelenkt werden. Und da sind die Kirchen voll. Mann, wenn ich Pfarrer wäre, was würde ich machen? Jetzt habe ich die alle vor mir, alle. Die kriegst du nie mehr das ganze Jahr. Wenn ihr denen jetzt nicht sagst, wenn euch nicht bekehrt und der Herr Jesus euch reinigt durch sein Blut, dein Vater in die Hölle, dann brauchst du ihnen nie mehr sagen. Macht sie ja nicht. Sondern da kommt ein wunderbarer Gottesdienst. Ich habe es einmal gemacht beim CVDM, wo sie mich gebeten haben. Ich weiß nicht, was die geritten hat. Die haben mich gebeten, ich soll die Erdach bei dem Fußballturnier machen. Habe ich gedacht, naja, ich habe den noch gefragt, habe gesagt, du weißt aber, was ich sagen werde. Ja, ja, ich weiß, was du sagst. Dann sage ich, ist das egal? Ja, ja, sag's ruhig. Da bin ich vorhin, habe ihnen gesagt, dass sie in die Hölle fahren. Da kam die Predigerin der Methodist, der hat sich beschwert, dass ich den Leuten mit der Hölle gedroht habe. Ist aber da, du hast hier jetzt, hast du alle Leute aufgrund von diesem falschen Geburtstagsfest Jesu, hast du alle vor dir und keiner sagt was. Es ist alles nur Kult, alles nur Fälschung. Die Seele wird stimuliert, wird regelrecht hochgepusht. Die Gefühle, die Riten, wisst ihr, es ist noch erheben. Sind wir doch mal ganz ehrlich, es gibt gewaltige Lieder, auch Weihnachtslieder, aber die kannst du im Januar singen oder die kannst du im März singen oder im Sommer, spielt überhaupt keine Rolle. Bloß natürlich, wenn man nicht singen kann, ist O Tannenbaum. Ich besinge doch kein Götzebaum. Ich besinge doch kein Götzebaum. Und dann nur so biologisch dumm, wie grün sind deine Blätter, gell, also Entschuldigung. Gehört ja schon eine große Naivität dazu. Oder alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Kommt das Christuskind alle Jahre wieder? Nein, kommt nicht alle Jahre wieder. Ein für alle Mal, Epapax, sagt die Schrift. Ein für alle Mal und nie mehr wieder. Schon gekommen, um uns zu erlösen. Das zweite Mal kommt er, um die Gemeinde zu sich zu holen und die Herrschaft auf der Erde aufzurichten im tausendjährigen Reich. Aber er ist ein für alle Mal gekommen. Er kommt nicht alle Jahre wieder. Wisst ihr? Man kann wunderbare Lieder singen. Es ist ein Ross entsprungen. Zemach aus einer Wurzel zart. Das ist biblisch. Das kann man singen. Das kann ich aber im Hochsommer singen. Habe ich kein Problem mit. Wisst ihr, ich möchte jetzt nicht alles wegtun, was hier auch Gutem da ist. Aber es gibt einfach einen Einbruch von der Finsternis. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Glaubt ihr im Ernst, dass die Geburt Jesu das Wichtigste war bei der Menschwerdung Jesu? Also ihr müsst ja die Bibel lesen. Lukas 1, da findet ihr auch Abia. Die Bibel sagt klipp und klar, das ist ohne Frage. Steht da in Matthäus 1, dort vielleicht am zentralsten. Und jetzt macht sie eine Aussage. Und ich denke, das ist entscheidend, nicht die Geburt. 1,18. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Und dann heißt es, Josef, Sohn David, scheue dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, ist vom Heiligen Geist, wörtlich aus dem Heiligen Geist. Das heißt, die Zeugung Jesu, das war das Entscheidende. Übrigens, das Wort genao im Griechischen hat zwei Bedeutungen. Es ist relativ einfach. Immer wenn es vom Mann gebraucht wird, heißt zeugen. Und immer wenn es von einer Frau gebraucht wird, heißt gebären. Und hier sagt jetzt die Bibel, Hebräer 1, Vers 5. Und ich denke, das ist ein zentraler Punkt und ein wichtiger Punkt. Wird noch auf anderer Ebene anders gebraucht. Aber hier ist eine zentrale Aussage. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Und dann erklärt er, und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Das heißt, irgendwann in dieser Lichtswelt, wo es gar keine Zeit gab, hat der Vater der Sohn aus sich geboren. Das ist wichtig. Und dann irgendwann kam dieser Ratschluss der Ewigkeit, nachdem der Jesus die Ewigkeit erst geschaffen hat. Es gab vorher keine Zeit. Und dann kam dieser Ratschluss der Ewigkeit, den gefallenen Menschen durch Jesu Blut zu erlösen, durch sein Opfer. Und dann musste der Herr Jesus Mensch werden durch dieses Wunder der Jungfrauengeburt. Und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Wisst ihr, die Bibel ist relativ einfach. Sie sagt, in 1. und das ist Weihnachten, und das ist Heiliger Abend und sonst gar nichts. Sie sagt in 1. Mose 3, Vers 15, sagt sie was ganz Einfaches. Sie sagt noch im Sündenfall, Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er, nämlich der Same des Weibes, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also wie das sagt prophetisch, der Sündenfall wird geheilt werden durch das Same des Weibes, durch ein Nachkomme der Frau. Entschuldigung, warum steht hier nicht durch den Nachkomme Adams? Das ist doch biblisch logisch. Nicht Adam. Adam hat den Sündenfall ausgelöst. Und durch den Mann wird die Erbsünde übertragen. In Adam starben alle, nicht in Eva. Er sagt, die Frau wird das Werkzeug sein. Ist er? Das ist jetzt interessant. Und er sagt hier, es wird durch die Frau geschehen. Und dann geht die Bibel eigentlich hin in einer einfachen Weise, in 2. Mose 21, 23, die Bibel sagt klipp und klar, mit dem Sündenfall, 1. Mose 2, Vers 17, wenn du das tust, wirst du sterben. 1. Mose 3, ab Vers 1, da siehst du, wie dann der Sündenfall eintritt und die Menschen tot sind in Sünde. Wisst ihr, das Interessante ist, die waren nackt. Aber in dem Moment, wie der Sündenfall eintritt, waren sie sich ihrer Nacktheit sofort bewusst, vorher nicht. Sie haben mit Gott in Gemeinschaft gelebt. In dem Moment, wie der Sündenfall eintritt, haben sie sofort Angst vor Gott und verstecken sich. Du siehst sofort, der geistliche Tod ist eingetreten. Also sie haben das Leben aus Gott zerstört mit dem Sündenfall, mit ihrem Ungehorsam. Jetzt sagt die Bibel in 2. Mose 21, 23, wenn aber ein Schaden entsteht, so sollst du geben, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Das heißt, ich muss das Leben wiederbringen, ich muss es ersetzen. Und zwar zu 100%, so ist Gott. Aber jetzt ist ein Problem. Adam und Eva, ein Ehepaar, er tot in Sünde, sie tot in Sünde. Er hat kein Leben, sie hat kein Leben. Jetzt haben die Kinder. Jedes Kind, das die gezeugt haben, hat kein Leben. Das hat der geistliche Tod in sich. Das ist das Problem. Ich bin ein Sünder, weil mein und noch mehr Großvater Adam das geistliche Leben zerstört hat. Drum habe ich in meine Gene kein normales geistliches Leben mehr und kann mit Gott keine Gemeinschaft haben und werde in die Hölle fahren. Es sei denn, es wird repariert. Versteht ihr? Das ist der Grund. Und jetzt sagt die Bibel natürlich etwas, das ist ganz, ganz wichtig. 3. Mose 17. Und zwar, hier haben wir etwas, das zentral ist, Vers 11. Wo ist jetzt Leben? Denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seelen. Durch die Seele, wenn sie praktisch ausgehaucht wird, wenn der Mensch stirbt, wenn das Leben geopfert wird und Blut vergossen wird, wird praktisch bezahlt. Aber es kann kein Mensch. Darum steht im Psalm 49, kein Mensch kann den anderen erlösen, weil er kein Leben hat. Also musste Gott etwas tun. Gott ist ja so, dass er sich an seine eigenen Gesetze hält. Gott ist nicht wie wir. Gott ist völlig korrekt, völlig heilig. Und Gott ist auch radikal. Also er musste sich an sein eigenes Gesetz halten, um uns Menschen zu erlösen. Also was musste passieren? Es musste ein Mensch geboren werden, der Leben hat. Ein neuer. Er musste einen neuen Menschen machen, der Leben hat. Aber dieser Mensch musste ein Leben haben, das so unendlich viel Wert hatte, dass es ausreicht, um die gesamte Menschheit zu erlösen. Da hat nicht ein Leben gereicht, zum Beispiel ein neuer Mensch für den Adam, da hätte er ein neuer Mensch für die Eva, ein neuer Mensch für den Kain, ein neuer Mensch für den Abel, ein neuer Mensch für Noah. Nee, sondern ein Mensch, der wieder Leben hat und das Leben muss so wertvoll sein, dass der Wert ausreicht, um alle Menschen zu erlösen. Weil er sagt ja 1. Mose 3, Vers 15, dass hier der Sündenfall praktisch durch ihn in Ordnung gebracht wird. Also musste ein Mensch geboren werden, der keine Erbsünde hatte. Also musste ein Mensch geboren werden, der nicht von einem Mann gezeugt wird. Wenn ein Mann ein Kind zeugt, dann ist automatisch in den Genen der geistliche Tod. Also musste ein Mensch geboren werden, der kein geistlicher Tod hatte, nicht durch einen Menschen entstand. Das ist ein Wunder. Eine Frau hast du gebraucht, um einen Mensch mit Fleisch und Blut zu haben. Drum sagt er, der Same des Weibes wird es tun, nicht der Same des Mannes. Also sucht Gott sich eine Frau. Und wenn man jetzt mal den ganzen Heilsratschluss Gottes sieht, er nimmt den Volk, sondert es für sich ab Israel, sondert es ganz penibel ab, vor allem okkult. Der Teufel versucht es dauernd okkult zu verseuchen. Es steht jetzt so nicht explizit in der Bibel, aber ich vermute, dass im Teufel seine Motivation war, zu verhindern, dass der Sohn Gottes kommen konnte und erlösen konnte. Warum hat Gott so radikal aus 7 Völkern in Kanaan ausgerottet? Wegen dem Okkultismus. Also es musste hier eine Frau sein, die im Volk aufwächst, wo nicht okkult verseucht ist. Gleichzeitig musste die Frau schwanger werden ohne einen Mann. Sie musste eine Jungfrau sein. Sie musste vollkommen rein und heilig sein. Gott hat die Maria herausgesucht. War ein Mensch wie wir. Auch hinterher, nach der Geburt Jesu, dass da kein falscher Eindruck aufkommt. Gibt es auch keinen Maria-Kult, nix. Aber jetzt musste Gott das Wunder tun, was wir in Matthäus gelesen haben. Nicht ein Mann durfte diesen Mensch zeugen, sondern Gott musste es durch ein Wunder tun. Und Gott tut es durch das übernatürliche Wunder, in dem der Heilige Geist bewirkt, dass Maria schwanger wird. Wie das genau gegangen ist, erklärt sie nicht. Der Herr Jesus, der ja schon vor sie überhaupt Zeit gab, bevor es irgendetwas gab, auch keine Welt, keine Schöpfung, keine Engel, gar nichts, er hat alles geschaffen. Der Jesus selber geht durch den Heiligen Geist, dieses Wunder, vielleicht wird es uns der Herr offenbaren im Himmel, ich weiß es nicht, geht er in die Maria ein und es wird ein Mensch geboren, ein vollkommen normaler Mensch, aber nicht gezeugt vom Mensch, sondern gezeugt vom Heiligen Geist. Wisst ihr, das ist das wahre Wunder, nicht, dass das Kind nachher geboren wird. Das war nur eine logische Folge. 2. Korinther 5, 21, da sagt die Bibel von Jesus, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, weil er nicht vom Mensch gezeugt wurde, weil er völlig sündlos war, weil er der Sohn Gottes war. Er hat hier einen Menschen, der von keiner Sünde wusste, würde für uns zur Sünde gemacht, er hat alle Sünde getragen, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das war die Bedingung, dass nur ein einziger Mensch gerettet werden kann. Und darum ist der Herr Jesus Mensch geworden. Aber das Entscheidende ist die Zeugung durch den Heiligen Geist und nicht die Geburt. Die Geburt war eine logische Folge. Nach 9 Monaten ist er geboren. Und dann kommen natürlich Dinge und sagen, jetzt ist er da. Lest Lukas, der Retter, Soter, der Heiland, der uns retten wird. Will aber dieser Mensch, die Bibel sagt, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig, müsst ihr mal vorstellen. In ihm, in diesem Menschen, wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Jetzt hast du einen Mensch, der keinen geistlichen Tod hat, sondern der Leben hat, wie Adam hatte. Aber das Leben ist nicht das Leben vom kleinen Mensch, sondern das ist das Leben vom Mensch, der gleichzeitig der Sohn Gottes ist. Und der Wert hat der Fülle der Gottheit. Und das reicht nicht nur aus, um diese abgefallene Christenheit und Menschheit zu erlösen, sondern das gesamte Universum, 100 Millionen solcher Sünderfälle auszulöschen. Wisst ihr, das ist das Gewaltige, das geschehen ist, wo man gedenken muss. Wisst ihr, da kommt immer wieder, guckt man das Kind in der Krippe an. Wisst ihr, das Kind in der Krippe ist nicht mehr da, genauso wie am Kreuz niemand mehr hängt. Drum sind Kruzifixe eine Lästerung. Er ist auferstanden. Wisst ihr, er ist ins Kreuz gegangen und hat dann dieses Blut aus 2. Mose, wo dort beschrieben wird, es muss geschehen. Und laut 3. Mose 17, wo erklärt wird, es muss vergossen werden, dieses Blut, das hat er gebracht. Vollständig gebracht am Kreuz von Golgatha. Er vergießt sein Blut und damit war die Erlösung fertig. Aber jetzt geht ja Gott nach seinem eigenen Gesetz vor. Wisst ihr, er geht ja nicht nach Gedanken, wie wir sie haben, sondern er geht nach seinem eigenen Gesetz vor. Nach einem mosaischen Gesetz muss das Blut auf den Sühnedeckel gesprengt werden. Yom Kippur, 3. Mose 16, nachzulesen. Wenn das Blut nicht auf dem Sühnedeckel ist, obwohl es vergossen ist, nützt es nichts. Also, Gott hat alles getan. Er lässt durch den Heiligen Geist sein eigenes Sohn in der Maria Mensch werden. Und dann passiert etwas. Dieser Mensch bringt das vollkommene Opfer. Er hatte keine Sünde. Er bezahlt für alle Sünde. Er stirbt. Er muss sterben. Wisst ihr, jetzt kommen wir zum Problem. Die Bibel sagt, Gott allein hat Unsterblichkeit. Die Bibel erklärt das nicht. Aber irgendetwas hat Gott gemacht, dass der Herr Jesus wirklich sterben konnte. Darum hat er auch geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist ein Geheimnis, man kann es nicht erklären. Er stirbt tatsächlich. Und in dem Moment, wie er stirbt, wird das Blut als Erlösung, als Sühnopfer für die gesamte Menschheit angerennt. Er geht ins Totenreich und dort wartet der Teufel um ihn. Und Hebräer 2 sagt, der Teufel hat die Macht, die Kontrolle, die Vollmacht über den Tod. Der geht hin und entwaffnet den Teufel, das steht in Kolosser 1 und Kolosser 2, vor allem Kolosser 2, entwaffnet den Teufel vollständig und nimmt ihm jede Macht weg. Und dann steht er auf, und da kommt die Erlösung. Die Erlösung beginnt mit dem Ratschluss der Ewigkeiten in einer Umgebung, wo es noch keine Zeit gab. Sie beginnt mit der Fleisch- und Menschwerdung Jesu. Sie beginnt mit dieser Jungfrauengeburt. Sie beginnt mit dieser Zeugung Jesu Christi. Sie beginnt mit seiner Geburt. Sie beginnt mit dem, dass er ans Kreuz vor Golgatha geht, furchtbar leidet, alle Strafe, alle Fluch, aller Sünde auf sich trägt. Sie geht weiter mit dem Tod, dass er stirbt und ins Totenreich fährt und dort den Teufel überwindet. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Er steht auf. Darum ist die Auferstehung so wichtig. Darum ist das, was die Bibel uns an Passa praktisch im Passafest beschreibt, die Auferstehung Jesu ist von ungeheurer Bedeutung. Ostern darf man nicht sagen, Ostern ist auch die Fruchtbarkeitsgöttin Ostara, ist auch so ein heidnischer Kult. Jesus ist auferstanden, wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, es hat funktioniert. Wenn der Jesus wirklich auferstanden ist, dann sind drei Dinge bewiesen. A, dass er wirklich der Sohn Gottes war, weil niemand kann es uns schon verstehen. Zweiter Punkt, dass er wirklich keine Sünde hatte. Sonst hätte er nicht auferstehen können. Drittens, dass er wirklich alle Sünde bezahlt hat. Für uns alle, alles bezahlt hat. Und dann ist er auferstanden. Und in dem Moment war es amtlich. Darum ist die Auferstehung von so ungeheurer Bedeutung. Es ist jetzt amtlich mit der Auferstehung. Und darum redet die Bibel auch bei Wiedergeburt von der Kraft seiner Auferstehung. Es ist hier amtlich geschehen und ist vollkommen sicher. Und dann ist er auferstanden. Aber jetzt muss ja das alles perfekt erfüllt werden. Jetzt sagt die Bibel in Hebräer 10, 19, er hat die Himmel durchschritten. Es gibt drei Himmel. Er hat die Himmel durchschritten. Und im Himmel, sagt die Bibel ganz klar, als Mose die Stiftshütte baute, auch die Bundeslade und der Sühnedeckel, er hat es nur gemacht nach einem Muster, das ihn Gott sehen ließ, nach einem himmlischen Muster. Aber die echte Stiftshütte, die echte Bundeslade, der echte Sühnedeckel ist im Himmel. Und dort hinein muss der Herr Jesus als Hohepriester, das ist zwingend. Und er muss dieses kostbare und teure Blut, das der Wert der Gottheit hat, das unverseucht ist, das keine Sünde hat, muss er auf diesen Sühnedeckel sprengen. Nämlich laut Yom Kippur, laut 3. Mose 16, ist dann erst die Erlösung geschehen. So, und in dem Moment, wie das geschehen ist, war die Erlösung fertig. Und dann sagt die Bibel, dann erhält er vom Vater der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft. Jetzt ist der Heilige Geist anders wie im Alten Testament. Jetzt hat der Heilige Geist diese Erlösung in sich, der Geist der Sohnschaft. Jetzt gießt er der Heilige Geist aus. Und sieht durch den Heiligen Geist in unsere Herzen rein. Das ist jetzt der Geist der Sohnschaft. Und dann, wenn das jemand erlebt, ist er wiedergeboren. Soll ich mal ganz ehrlich sein? Wenn ich das alles begreife, und ich hoffe doch, dass, ich weiß, dass der Großteil der Gläubigen es nicht begreift. Wenn man es ihnen nie gesagt hat, das Problem. Aber wenn ein Gläubiger das wirklich begreift, dann musst du ihn ja fragen, was feierst du jetzt? Dann mal überlegt er, was soll ich jetzt feiern? Wisst ihr, es ist ganz einfach. Wenn du wissen willst, was man feiern soll, dann musst du Offenbarung 5 lesen. Da siehst du die ganze himmlische und auch die ganze Diener Gottes, wie sie anbeten. Und da siehst du, sie betet ihn an für das kostbare und teure vergossene Blut, für das Lamm, das geschlachtet wurde. Wir feiern das Lamm, das geschlachtet wurde. Wir feiern sein kostbares und teures Blut. Aber wenn man schon an die Wurzel gehen will, dann muss man die Zeugung Jesu feiern und nicht die Geburt. Da siehst du, wie einfältig sich ein Mensch vom Teufel verführen lässt. Wisst ihr, jetzt ist halt die Frage, wenn ich das alles weiß, gehe ich dann hin und mache diesen ganzen Kult mit und dieses ganze Spiel, diese ganze Vermischung, wo der Teufel einfach versucht hat, die Christenheit von genau dem, was ich jetzt erklärt habe, abzulenken. Sie lenkt durch Weihnachten und Heiligabend ab vom Blut Jesu Christi. Sie lenkt ab vom Herr Jesus. Sie lenkt ab von seinem vollkommenen Opfer. Und in Jesaja 9 hat er erklärt, was er will. In Jesaja 9, ab Vers 1, sagt er: Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen, nicht die Kerze am Weihnachtsbaum. Wisst ihr? Nicht die Lichterkette in der Stadt, sondern das Licht der Welt. Der Teufel gibt den Menschen kleine Lichter, verführerische, Luzifer, der Lichtsengel, der Täuscher, der mit Licht täuscht, geht hin und gibt ihnen kleine Lichter. Er gibt ihnen eine seelische Stimulation, er gibt ihnen kleine Freuden an die Geschenke, er gibt ihnen Freuden an den Gesängen, an allem Möglichen, um abzulenken vom Licht dieser Welt. Aber Gott wollte das große Licht, er wollte das Licht dieser Welt, Herr Jesus. Und dann erklärt er, Vers 3, ist ein ganz wichtiger Punkt: denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seiner Treiber wie am Tag Midians. Das heißt, er zerbricht für dieses Volk, das in der Finsternis steckt, das vom Teufel vollständig getäuscht wurde, das gebunden ist in Konsum, in Wohlstand, in Elend, in Sünde, im Dreck. Für dieses Volk zerbricht er die Macht des Teufels, nämlich das Stecken des Träubers durch die Erlösung. Das wollte Gott. Wisst ihr, wenn man schon feiert, dann muss man dem gedenken, dass er das Licht der Welt kam, in meiner dunklen Seele Licht gemacht hat, dass er das Joch des Teufels, die Macht des Satans über mich zerbrochen hat. Und dann erklärt er Vers 5, ein Kind ist uns geboren, es musste geboren werden, aber gezeugt vom Heiligen Geist, es musste geboren werden. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Warum glaubt ihr, warum es Gender gibt? Warum man heute sagt, es gibt keinen Mann und Frau? Ich bin ja nicht vernagelt. Das ist noch nicht nur Verrücktheit der Menschheit, das ist was ganz anderes. Das ist der Schlag, wo man dann sagt, Gott ist geschlechtsneutral. Man will nicht, dass der Sohn Gottes da ist. Man will den Sohn nicht. Um das geht's. Das ist alles Ablehnung vom Sohn. Und die Bibel sagt, er ist der Sohn, der uns gegeben ist. Und dann sagt sie, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und jetzt erklärt sie, er ist wunderbar. Ist der Name über alle Namen, so singen wir. Und als er sich im Alten Testament offenbart, im Buch Richter, dann wird er gefragt, wie ist denn dein Name? Und er sagt, ich sage es in meinen Worten, er sagt, ich sage ihn dir nicht, er ist nämlich wunderbar. Und dieser wunderbare Name ist der Name Jesus. Gott rettet. Ratgeber. In ihm ist die Fülle der Weisheit, die Fülle Gottes da. Starker Gott. Gibor El, er ist wirklich Gott. Interessant, dass zum Beispiel manche Übersetzungen hier Gott weglassen. Er ist wirklich Gott. Wenn er nicht Gott wäre, hätte sein Blut nicht. Er ist Gott, weil er aus dem Vater geboren ist und genauso sein Wesen hat. Wenn er nicht Gott ist und war und bleibt bis hinein in alle Ewigkeiten, dann hätte sein Blut nicht die Kraft, uns alle zu erlösen. Es ist von letzter Bedeutung, dass er Gott ist. Ewig Vater, er versöhnt uns mit dem Vater hinein in die Ewigkeit. Und er ist der Friedefürst, durch ihn kommt dieser Friede. Wisst ihr, wenn ich das immer höre, das Fest des Lichtes, das Fest des Friedens, ist alles Täuschung vom Teufel. Weihnachten ist nicht das Fest des Friedens. Auch für Kinder nicht. Du machst Pakete auf, ist das Falsche drin, oder? Kennt ihr das? Du hast nur noch einen Wunsch, dass auf Weihnachten das passiert. Passiert nicht. Das ist ja Weihnachten, der Wunsch, dass jetzt die Familie wie eins zusammensteht, sich um den Hals fällt, wunderbar, was ist? Frust. Das ist alles vom Teufel gemacht, um uns kaputt zu machen. Und jetzt sagt die Bibel, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids über sein Königreich. Es wird dann münden ins tausendjährige Reich, vom tausendjährige Reich in die Ewigkeit. Da wird Friede sein ohne Ende. Und es wird durch Recht und Gerechtigkeit geschehen, nämlich durch Yom Kippur, in dem das Blut, das mosaische Gesetz völlig bezahlt hat, bis hinein in Ewigkeit. Jetzt sagt die Bibel, der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Es ist der Eifer, wo Gott eifert, wo der Vater im Himmel für seinen Sohn eifert. Er eifert für den, der vorher bei ihm präexistent war. Er eifert für den, der genauso wie er Geist war. Er eifert für den, der keine Zeit hatte, der geboren ist aus dem Vater in einem Zustand, wo es gar keine Zeit gab. Er eifert für den, der die Zeit und die Ewigkeit, alles, was wir unter Zeit verstehen, erst geschaffen hat. Hebräer 1, 2 und 3. Er eifert für den, der Mensch geworden ist, der durch den Heiligen Geist gezeugt ist, der das ertragen hat, als der, der Sünde gar nicht kannte, der in dieser reinen Welt Gottes war, der Dreck dieser Menschen zu ertragen. Er eifert für den, der dann als Kreuz vor Golgatha gegangen ist, verflucht, gespuckt, bespuckt und verlästert ohne Ende, der dann alle Sünde getragen hat, außerhalb von Zeit und Raum. Das steht in Offenbarung 13, 8, kann man nicht erklären. Das heißt, er ist hier gehängt und dann sind die Sünder aller, von Adam bis zum letzten Menschen, sind auf ihn gelegt worden. Alle Strafe, aller Fluch, alles hat sich über ihn entladen, ergossen. Das kann man sich nicht vorstellen. Für den eifert er, der dann ins Totenreich ist, wirklich sterben musste. Ich kann mir vorstellen, dass für den Herrn Jesus der Tod das Schlimmste war. Er kannte den Tod nicht. Er ist der Fürst des Lebens und er muss sterben. Gott hat ja irgendetwas gemacht, dass er sterben konnte. Ich kann es nicht erklären. Dann steht er auf, triumphal. Mir ist klar, dass die römischen Soldaten, lest mal Flavius Josephus, was römische Soldaten sind. Also ich sag's mal, alle diese Helden, die man heute hat in den Filmen, in den Büchern und so, die kannst du mit einem römischen Soldat vergleichen. Ein römischer Soldat, der war nicht ohne. Die haben sich gefürchtet wie das Messer. Die haben vor nichts Angst gehabt. Die haben auch vor ihrem eigenen Kaiser keine Angst gehabt. Die haben den Tempel in Jerusalem abgefackelt, obwohl es der Titus verboten hat. Das war denen egal. Wenn es dir mal gepackt hat, hast du die nicht mehr bremsen können. Das war eine Kampfmaschine. Und diese Menschen brechen zusammen wie tot, als der Sohn Gottes aufersteht. Dafür eifert Gott. Und dann ist der Jesus durch die Himmel gegangen, hat eine Schneise durch diesen Dämonengürtel geschlagen. Wenn man das Daniel-Buch liest, gibt es ja einen Dämonengürtel um die Erde. Den hat er zerstört, hat eine Schneise durchgeschlagen. Ein freier Weg. Und durch Jesu Blut können wir durch diesen Weg ins innerste Heiligtum. Hat dann sein Blut auf den Sühnedeckel gelegt. Ich weiß nicht, ich würde viel drum geben, wenn ich da dabei gewesen wäre, was dann im Himmel für ein Jubel ausgebrochen ist. Auch unter den himmlischen Heerscharen. Als der Jesus sein Blut auf der Sühnedeckel gesprengt hatte und die Erlösung fertig war. Und dann geht der Vater hin und gibt ihm der Heilige Geist, jetzt bestückt mit der Erlösung, der Geist der Sohnschaft, und er gießt ihn aus. Und damit ist die Gemeinde erst möglich. In Micha 5 erklärt er das nochmals. Gott macht es immer so, dass er aus verschiedenen Blickwinkeln zeigt. Er sagt, es geschieht in Bethlehem Ephrata. Bethlehem ist das Haus des Brotes. Der Jesus kommt als das Brot dieser Welt, das letztendlich unsere einzige Speise, unsere einzige Nahrung sein wird. Und er sagt, dessen Hervorgehen, das steht in der Mehrzahl, von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist, er war präexistent. Wisst ihr, wenn dann die Sekte sagen, der war nicht präexistent, dann müsst ihr sagen, Entschuldigung, geht woanders hin. Und dann sagt er, darum gibt er sie hin bis zur Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird. Er sagt nicht, da wird ein Kind gezeugt. Wenn heute Leute hingehen, die früher Vorsitzende der evangelischen Kirche waren und sagen, der Herr Jesus ist nicht von einer Jungfrau geboren, sondern von einem Mann gezeugt worden, das sind das hochkarätige Gotteslästerer. Und laut 2. Korinther 6 müssen wir von allen diesen Gruppen Leuten uns absondern. Sondern er sagt hier, eine Frau, versteht ihr? Eine Frau. Durch der Heilige Geist schwanger geworden. Das ist der Ratschluss Gottes. Drum steht immer die Frau hier im Mittelpunkt. Versteht ihr? Schon ungeheuer wichtig. Da wird vor Adam nichts mehr geredet. Kein Mann hätte das bewirken können. Es kann nur der Heilige Geist, indem er eine Frau schwanger werden lässt. Das ist das, was man gedenken muss. 3. Er wird auftreten, nachdem er Israel zurückbringen wird. Er wird auftreten, sie weiden in der Kraft des Herrn und der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen. denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Das ist jetzt ein prophetischer Ausblick aufs tausendjährige Reich. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das Fest der Liebe, des Lichtes, des Friedens. Die Bibel sagt hier in Vers 4, er wird der Friede sein. Wisst ihr, und das ist das, was wir die Leute sagen müssen. Der Jesus ist der, der dir Friede bringt. Und wenn du an Weihnachten völlig alleine in der Kammer sitzt, spielt überhaupt keine Rolle. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn du ihn im Herzen hast, dann spielt es keine Rolle, ob du einsam bist oder nicht. Interessiert niemand, verstehst du? Du kannst im größten Gefängnis sein, du kannst, egal wo du bist, wenn du den Herr Jesus hast, bist du nie einsam. Das ist keine Theorie, sondern das ist Praxis. Er ist der wahre Hirte, er ist der, der Friede bringt. Er rettet auch den Überrest Israels, so wie er uns, die Heide, gerettet hat. Und dann im Lukas wird ja nochmal angekündigt, Lukas 1 ab 67, da wird die ganze Erlösung nochmal angekündigt. Wieso, um das geht's an diesen Feiertagen? Aber das ist der 24.12., das kannst du am 1.7. feiern, problemlos. Das kannst du am 1.4. feiern, am 1.10. Du kannst es feiern, wann du willst. Nur darfst du dich nicht täuschen lassen vom Teufel mit diesem Theater, das er hier abzieht. Wisst ihr, überlegt mal, was geht in den Herzen von Kindern vor? Wir haben immer mehr Kinder, die Hartz IV haben, die kein Geld haben. Und dann siehst du, wie die anderen Kinder, wo noch Geld da ist, protzigste Geschenke, alles wunderbar kriegen. Und die Kinder haben gar nichts. Die haben nicht einmal zu beißen. Wir haben genug Kinder, die gehen hungrig ins Bett. Die haben nicht einmal zu essen. Was denkt ihr, was die empfindet? Versteht ihr? Fest der Liebe und des Friedens. Da lache ich doch bloß. Das ist vom Teufel gemacht, um die voll kaputt zu machen. Also musst du ihnen das wahre Licht bringen, nämlich der Jesus, und sagen, wenn du verhungerst, wenn du Jesus hast, dann wirst du satt in den Tod, ins ewige Leben eingehen. Jetzt erklärt er das. Zacharias vom Heiligen Geist erfüllt weissagt. Er sagt, Vers 68, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Das Nächste. Der Herr Jesus ist ein Jude gewesen, nach seiner menschlichen Geburt, von der Maria her. Er gehört zum Volk Israel. Woher glaubt ihr, warum alle gegen Israel sind? Alle sind gegen Israel. Auch Deutschland hat dagegen gestimmt. Ganze neue Nationen hatte den Mut, für Israel zu stimmen, bei der Resolution wegen der Hauptstadt. Israel ist das auserwählte Volk. Israel war das Mittel und er wird mit dem Überrest zum Ziel kommen. Die werden sich alle bekehren. Die müssen sich auch bekehren. Jude, wo sie nicht bekehrt, geht verloren. Aber es ist sein Volk. Und er sagt hier, er hat dem Volk Erlösung bereitet, indem er es besucht hat. Es ist aber der Gott Israels. Erlösung. Wisst ihr, was Erlösung heißt? Apoludrosis, ist ein einfaches Wort. Apo heißt weg von und der andere Teil heißt einfach losbinden. Du bist an den Teufel gebunden, du bist an die Sünde gebunden, du bist ans Ich, an das Ego, ans Elend gebunden. Und in dem Moment, wie du ihn aufnimmst, schneidet er deine Fesseln durch, du bist frei. Wenn du willst, kannst du weggehen. Viele wollen ja nicht, aber wenn du willst, als Erlöster, kannst du weggehen. Das heißt, völlige Befreiung vom Teufel, von mir selber. Er hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils, der Errettung. Horn ist immer das Zeichen der Macht, völlige Errettung. Wo? In dem Haus seines Knechtes David, in Israel. Wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, von alters her, wo sie waren. Errettung von unseren Feinden. Das heißt, die Finsternis hat keine Macht mehr über mich. Ihr müsst euch vorstellen. In dem Moment, wie ich zu meinem Jesus gehe, seine Erlösung aufnehme und in ihm bleibe, hat die ganze Finsternis Macht, der Teufel, keinerlei Macht mehr über mich, müsst ihr euch mal vorstellen. Der Teufel, der die Menschheit ins Elend bringt, der sie mit diesen Feiertagen, Ostern gehört genauso dazu mit dem Osterhase und die Ostereier, der sie durch falsche Feste, durch falsche Kulte, durch falsche verseuchte, okkulte Riten ablenkt von meinem Jesus, der die ganze Menschheit ins Elend treibt. Er hat keine Macht über einen Gläubigen. Das ist doch gewaltig. Die Bibel redet dann im 72. Vers davor, das ist die Barmherzigkeit, das ist der Heilige Bund. Und was sagt der Jesus, was ist der Heilige Bund? In seinem Blut. Wiederum diese große, vollkommene Erlösung, die er schon Abraham geschworen hat. Dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht. Wisst ihr, das ist ja gewaltig. Ich kann vollkommen erlöst von jeder Finsternis Macht, von allen meinen Feinden, auch meine menschlichen Feinde, ihm dienen ohne Furcht. Das heißt, spielt alles keine Rolle mehr. Wenn ich ihm diene, spielen die Menschen für mich nicht mehr der entscheidende Faktor. Er ist es. Und jetzt erklärt er, wie das geht. In Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm. Es geht bloß vor seinem Angesicht. Alle Tage unseres Lebens. Und dann im 77. Vers sagt er, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Wisst ihr, wenn ich die Vergebung der Sünde in der Tiefe verstehe, so wie es die Bibel sagt, Epheser 1, 17 bis 19 und die ganze Palette, dann wird die volle Erkenntnis des Heils durchbrechen. Dann werde ich es in der Tiefe verstehen und dann bin ich frei. Wisst ihr, was das bedeutet? Dann ist am 1. Januar Weihnachten. Dann ist am 2. Januar Weihnachten. Ist am 3. Januar Weihnachten. Ist am 4. Januar Weihnachten. 5. Januar, am 6., am 7., am 8., am 9., 10. Soll ich weitermachen? Februar jeden Tag, März jeden Tag, April jeden Tag, Mai jeden Tag, Juni jeden Tag, Juli jeden Tag. Bis hin zum Dezember. Jeden Tag ist Licht. Jeden Tag ist Friede, jeden Tag ist Weihnachten, jeder Tag ist Jubel in meinem Herzen. Wegen ihm, wegen diesem gewaltigen Erlöser, gezeugt vom Heiligen Geist, geboren von einer Frau, verdammt wegen der Sünde, auferstanden, der für mich vollständig bezahlt hat, der in den Himmel gegangen ist, sein Blut auf den Sühnedeckel gelegt hat und der zur Rechte des Vaters sitzt, wie der Geist, wie er ursprünglich war und der wiederkommen wird. Um sein Reich hier auf der Erde aufzurichten, uns zu ihm zu holen. Und dann sagt er in Jesaja 26, Ab 1, wir haben eine feste Stadt, Neu-Jerusalem. Errettung setzt er als Mauer und als Schutzwehr. Und da steht bei Errettung das Wort Jeshua, das ist das hebräische Wort für Jesus. Er ist meine Mauer, er ist meine Schutzwehr, er ist mein Ein und Alles. Durch ihn gehöre ich zu dieser Stadt. Öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk, da steht Goyim, also Goy steht eigentlich, Dreizahl, dass ein gerechtes Volk, also Heiden, einzieht. Er wird die Heiden retten, was die Juden ja nicht geglaubt haben. Er rettet die Heide, auch mich als Heide. Und wenn ich jetzt ein festes Herz und ein festes Sinn habe und völlig am Herr Jesus hänge, sagt er, bewahrst du ihm den Frieden will es auf dich vertrauen. Wir müssen nur lernen, kindlich wie die kleinen Kinder auf der Jesus zu vertrauen. Dann wird dieser Friede der Normalzustand sein. Und dann sagt er in 4, vertraut auf den Herrn alle Zeit, denn ja, der Herr ist ein Fels der Ewigkeiten. Es geht hinein bis in alle Ewigkeiten. Vers 12, uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. Du, ich und du, wir brauchen uns gar keine Gedanken zu machen, wenn wir zu kurz kommen. Wisst ihr, ich habe jetzt mit meinem Bruder wieder Diskussion gehabt, gibt es einen Ältesten, der alle Merkmale 100% erfüllt? Naja, ich weiß zumindest, dass ich sie nicht erfülle. Versteht ihr? Es gibt nämlich keinen, der die alle 100% erfüllt. Das ist ein Kriterium. Die kannst du, weißt du, wirst die punktuell mal irgendwann alle erfüllen. Aber dass du jetzt immer im Zustand bist, wo du alles die ganze Zeit erfüllst, dann hätte ich keine Sündernatur mehr. Wisst ihr, die Bibel geht hier ganz einfach und sagt, er hat alles für uns vollbracht. Ich muss nur bei ihm bleiben, dann funktioniert alles. Ich muss mich nur reinigen lassen durch ihn. Ich brauche nicht dauernd ein schlechtes Gewissen haben, unzufrieden sein, dass ich es nicht schaffe, unzufrieden sein, dass ich es nicht packe. Was denkt ihr, wie oft ich denke, dass ich es nicht packe? Wie oft ich in den Spiegel gucke und könnte im Spiegel eine knallen? Ehrlich. Und ich bin dann eher der Typ, der der Hammer holt und wirklich auf den Spiegel draufhaut. Wisst ihr, wir sind unmöglich. Aber das spielt keine Rolle, weil er alles getan hat. Er kommt mit uns zu Rande und er sagt in Hebräer 4, 15, er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Sein Blut wird alles regeln. Und in Offenbarung 7, Vers 14 siehst du eine Szene, wenn sie alle im Himmel sind. Alle. Und dann fragt der Engel ganz eifältig, was sind das für Leute? Was hat ein Gläubiger, was hat jemand, der in den Himmel darf, für ein Merkmal? Dann sagt er ganz einfach, das sind die, sie haben ihre Kleider gewaschen im Blut des Lammes. Also wir haben ein großes Entscheidendes, was die Welt nicht hat. Wir haben das Blut Jesu. Das Blut Jesu wirkt nur, weil er gezeugt wurde vom Heiligen Geist. Weil er in der Jungfrau geboren wurde. Weil Adam und Mensch nichts mit zu tun hatte. Dass er nämlich dann Mensch geworden ist, die Sünde bezahlt hat, außerhalb von Zeit und Raum, auferstanden ist, nachdem er im Totenreich war, in den Himmel gegangen ist, alles perfekt gemacht hat. Versteht ihr jetzt, dass ich wild werde, wenn irgend so eine verdrehte Theologin behauptet, Jesus sei nicht durch eine Jungfrau geboren? Der hört der Spaß auf. Es gibt zwei hebräische Worte. Alma und Betula. Die kann man austauschen, kann ich nachweisen. Und jetzt kommen wir zu einem ganz einfachen Punkt. Jesaja 7,14. Die Jungfrau wird schwanger werden. Da steht Alma. Alma ist einfach das neutrale Wort. Betula ist spezifisch die Jungfrau. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz einfachen Punkt. Diese Bibelstelle wird im Neuen Testament zitiert. Und dort steht im Griechischen Parthenos. Und damit ist 100%, dass ich Jesaja 7,14 mit Jungfrau übersetzen muss, weil es musste eine Jungfrau sein. Entschuldigung, was ist denn, wenn das ein Mädchen war, was ist denn besonders, dass ein Mädchen schwanger wird? Ist doch nichts Besonderes, oder? Dass eine Jungfrau schwanger wird, das ist das Wunder, das ist das Zeichen. Und von daher ist das, was hier geschehen ist, wo man vielleicht heute so verdreht, verführt, vermischt, dann gedenkt, von daher ist gewaltig, was hier die Bibel sagt. Und dann in 27 sagt er wird in Vers 27 mit großem, starkem Schwert der Leviathan heimsuchen, die flüchtige Schlange, Leviathan, die gewundene Schlange. Antichrist und falscher Prophet wird er vollständig vernichten, das Ungeheuer am Meer. Er wird diese antichristliche Zeit wirklich beenden. Und er hat einen Weinberg, das ist die Gemeinde, sind wir. Besingt ihn, sagt die Bibel. Ich, der Herr, behüte ihn und bewässere ihn zu jeder Zeit. Er behütet uns und bewässert uns mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Das ist doch herrlich. Ich bewache ihn Tag und Nacht. Und da steht nicht, wenn du ganz besonders heilig bist, wenn du ganz besonders siegreich bist, wenn du ganz besonders lieb bist. Das tut er für seine Gemeinde. Und er sagt, er schützt sie, damit sich niemand an ihm vergreift. Und jetzt sagt er das Entscheidende. Zorn habe ich keinen. Ich bin gerettet vom Zorngericht durch Jesu Blut. Jetzt sagt er aber, wenn ich aber Donner sind, 1. Mose 3, Vers 17, Zeichen des Fluches der Sünde. Also wenn jetzt ein Gläubiger mit der Sünde rumspielt und Disteln darin fände, so würde ich im Kampf darauf losgehen und sie allesamt verbrennen. Das heißt, er duldet bei uns keine bewusste Sünde, dass wir da drin leben. Es sei denn, jetzt sagt er die Lösung, dass man Schutz bei mir suchte, dass man Frieden mit mir machte. Ja, Frieden mit mir machte. Wisst ihr, was für mich Weihnachten, Heiligabend heißt? Friede mit Gott durch Jesu Blut. Herr Jesus, ich kann noch so versagen, noch so elend sein, wenn ich komme, dann reinigt mich dein Blut, dann habe ich Friede mit dir und durch dich mit dem Vater. Ich bin in Ordnung mit Gott. Ich habe Ruhe für meine Seele. Kein Perfektionismus. Ich will gar nicht wissen, was Gott uns alles zeigt, was falsch war in unserem Leben. Ja, ich weiß wenigstens, dass ich ein Chaot bin, aber was denkt ihr, wenn du jetzt glaubst, dass du ein ganz Heiliger, ein ganz Gerechter bist, ein ganz Wunderbarer, der gar keine Fehler macht, was dann für ein Erwacher kommt in der Ewigkeit beim Preisgericht? Naja. Wisst ihr, das ist so einfach. Ich gedenke heute an nichts anderes wie am 1.7. Ich gedenke heute an nichts anderes wie am 28.10. Das ist mein Geburtstag. Aber viel wichtiger ist am 30.5., da ist mein geistlicher Geburtstag. Da gedenke ich in Wirklichkeit. Wieder geboren zu einer lebendigen Hoffnung durch Jesu Blut. Wir sind Gerettete. Wir besingen das Blut Jesu. Wir besingen das Lamm. Das ist unser Ding und nicht ein Kind in der Krippe. Versteht ihr? Aber ich möchte jetzt was sagen, dass niemand Frust hat. Wenn dann jemand aus diesen Traditionen kommt und letztendlich das dann halt doch gern tut, dann muss ich sagen, gut, okay, ich kann es nicht von meinem Gewissen her, wenn du es kannst von deinem Gewissen her. Es steht in Philipper 3, ab Vers 15, egal wozu wir auch gelangt sein werden, Gott wird euch das schon noch zeigen, nur zu dem, was wir auch gelangt sind, jeder soll nach der gleichen Richtschnur, nach dem Wort Gottes wandeln und dasselbe erstreben, nämlich, dass er wirklich immer Jesus dient. Von daher, also Praxis, Theorie und Praxis. Wenn du einen Weihnachtsbaum zu Hause hast, bin ich dir nicht böse. Ist nicht mein Problem. Ist dein Problem. Ich habe keinen. Muss aber ehrlich sein, ich habe ihn damals weggetan, nicht aus geistlichen Gründen, sondern weil er auf der Wecker gegangen ist, um die NDA aufzuräumen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wisst ihr, von daher habe ich einfach die Bitte, genießt diese Tage der Ruhe. Beschäftigt euch nicht mit den unsinnigen Traditionen, sondern beschäftigt euch mit dem Blut Jesu. Beschäftigt euch mit dem Lamm Gottes. Beschäftigt euch mit ihm, mit seinem Frieden, mit der Wirkung seiner Erlösung. dann werdet ihr schöne Feiertage haben. Wir wünschen alle schöne Feiertage. Ich habe keine Hemmungen, jemand schöne Feiertage zu wünschen. Ich weiß ja, was ich denke. In diesem Sinne möchte ich beten. Jesus, was für eine ungeheure Gnade, was passiert ist, dass du als der Eingeborene, der einzig gezeugte Sohn Gottes, der du beim Vater warst, ohne Zeit, für uns völlig unverständlich, dass du, der du Geist warst, wie der Vater in der gleichen Gestalt wäre, in der gleichen Gottheit, dass du diese Lichtswelt verlassen hast und Mensch geboren bist, wie wir. Mensch geworden durch dieses Wunder der Zeugung durch den Heiligen Geist, durch dieses Wunder der Jungfrauengeburt. Dieses Wunder, dass du es ausgehalten hast, der du Sünde nicht kanntest, in diesem Dreck der Sünde zu leben, der du bereit warst, am Kreuz von Golgatha, außerhalb von Zeit und Raum, alle Sünde zu tragen, allen Fluch, das mosaische Gesetz zu erfüllen, dass du bereit warst, die Trennung vom Vater zu erleben, dass du bereit warst, ins Totenreich zu gehen, wirklich zu sterben, dass du bereit warst und im Triumph es auch getan hast, aufzuerstehen, alles bewiesen hast, dass alles stimmt, dass du die Himmel durchschritten hast, ins himmlische Heiligtum gegangen bist, dein Blut auf den Sühnedeckel gesprengt hast und dass du in dieser gewaltigen Erlösung uns vollständig vom Teufel, von der Sünde, vom Ich, vor allem befreit hast, auch vom mosaischen Gesetz, völlig befreit hast, dass du uns den Geist der Sohnschaft gegeben hast, der alles beinhaltet und dass du jetzt durch diesen Heiligen Geist in unseren Herzen wohnst. Wir beten dich dafür und dich und durch dich, der Vater im Himmel, für diese große, gewaltige Erlösung. Ich möchte auch in diesen Tagen, wo die Welt anderer Dinge gedenkt, auch die Christenheit, die es nicht versteht, anderer Dinge gedenkt, dir gedenke, deines Blutes, dir, dem Lamm Gottes, die ganze Ehre geben. Amen.